Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, ich freue mich, hier wieder zu sein. Und wir haben schon ein paar Gespräche gehabt. Und ich freue mich darüber, wenn wir miteinander reden und hören, wie es euch geht. In der Passionszeit, wie wir gehört haben, in der Einführung am heutigen Psalmsonntag, gedenken wir das Sterben Jesu für uns. Wir gedenken seiner Liebe zu uns, Sünder, ohne Rechte, verloren. Und es ist immer gut, wenn wir an die Leiden unseres Herrn Jesus Christus denken. Und deswegen hat Jesus, weil er weiß, dass wir sehr vergesslich sind, hat er das Abendmahl eingeführt und sagte, dies tut das Brot essen, von dem Wein trinken, zu meinem Gedächtnis, damit ihr wisst, wie ich euch geliebt habe und wie ich für euch gestorben bin. Ich habe heute einen Passionstext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, gewählt. Markus-Evangelium, Kapitel 14, Abvers 1. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Und als er in Bethanien war, in dem Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tische lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte, sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhr sie an. Und Jesus aber sprach, lass sie, was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesagt. Aber wahrlich sage ich euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden, zu ihrem Gedächtnis. Liebe Brüder, liebe Freunde, liebe Gemeinde, was ist die zentrale Auswirkung des Evangeliums? Darum geht es hier in diesem Text. Was das Evangelium, dass Jesus für mich und dich gestorben ist, was das in meinem und deinem Leben bewirken soll. Darum geht's. Es ist nicht nur leere, fromme Worte, die in der Luft aufgehen. Und ich möchte diesen Text so gliedern in drei Personengruppen. Und ich hoffe, dass wir dann für uns persönlich unseren persönlichen Standort, jeder für sich, finden kann. Erstens die geistliche Elite. Das ist die erste Gruppe. Zweitens die 12 Apostel. Und drittens diese in diesem Text unbenannte Frau. Erstens sehen wir die geistliche Elite, die an der Macht saßen und alles bestimmten. Es heißt, es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, das sind sie, Die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihm mit List greifen und töten, eigentlich ermorden könnten. Ich möchte zunächst ein paar Worte zu dem Textzusammenhang, damit wir wissen, an welcher Stelle wir uns befinden. Zunächst wird hier erwähnt das Passafest. Das ist das letzte Passafest, das Jesus erlebt. Das Neue Testament erzählt von drei Passafesten, die Jesus erlebt hat. Deswegen kommen wir auf die 3 Jahre des Dienstes Jesu. Und das ist gerade vor einer Woche etwa, vor seiner Kreuzigung. Und das Matthäus-Evangelium, und es ist sehr hilfreich und sehr konstruktiv und belebend, wenn wir einfach die Evangelien miteinander gemeinsam lesen, eine Synopse. Es gibt eine Synopse, dass man einfach die Evangelien nebeneinander hat, die Texte. Also von dem Matthäus-Evangelium sehen wir den Zusammenhang. Er hat gerade eine lange Rede über die Endzeit vollbracht. Das befindet sich hier bei uns, Markus 13. Und er hat erzählt, was geschehen wird. Er hat erzählt, wie das Tempel zerstört wird. Und er hat erzählt, dass er wieder zurückkommt zu dem Ort, wo er gelitten hat. Nicht jetzt als ein Mensch, der sich opfert, sondern als König und Richter. Und das Passafest, das müssen wir verstehen, was das ist. Das ist ein Gedächtnis an die Befreiung der Israeliten von der Sklaverei. Das ist vielleicht das wichtigste Fest überhaupt. Und eine Woche lang wird das gefeiert. Und das heißt auch das Fest der ungesäuerten Brote. Sie denken an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Ihren Auszug, ihren Exodus aus diesem Haus der Sklaverei. Und der Apostel Paulus sagt uns, dass Jesus, unser Passahlamm, ist geschlachtet worden. Und bei diesem Passafest, was die Juden gemacht haben, sie haben das Blut an die Türpfosten gestrichen und Gott mit seinem Gericht über die Sünde, wenn er das Blut gesehen hat, dann ist er vorübergegangen und hat sie verschont. Deswegen kommt das hebräische Wort Passa, ist, dass Gott schonend über die Israeliten hinweggekommen, die sich unter dem Blut des Lammes Schutz gefunden haben. Und Johannes der Täufer sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wenn du dich wunderst über das, was in unserer Welt geschieht, und fragst, wieso, und vielleicht fragst du, wo ist Gott, dass er alles so lässt. Ich sage dir warum. Weil wir Sünder sind und wir als Menschen unter der Macht der Sünde sind. Deswegen geschieht das Böse also persönlich, untereinander, national und international. Jesus sagt im Prinzip, dass der Herrscher dieser Welt ist Satan. Und wir brauchen unbedingt, wir brauchen Befreiung und Vergebung. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld und wir brauchen Befreiung von der Macht der Sünde. Und das hat Jesus getan durch seinen Tod und Auferstehung. Und jetzt gucken wir diese Elite an. Was sind das für Menschen? Was für Gesinnung haben sie? Und es heißt, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, Jesus, mit List greifen und töten, ermorden könnten. Unglaublich. Sie wollen ihn ermorden mit List und Tücke. Wir müssen das verstehen, was hier vorgeht. Das Passafest ist wie das Abendmahl entspricht, das Abendmahl, was Jesus eingeführt hat nach dem Passafest, nachdem er das Passafest mit den Jüngern, entspricht das Abendmahl. Jetzt stell dir mal vor, dass wir als Christen das Abendmahl feiern gehen und manche von uns solche Gedanken, böse Gedanken, jemand zu ermorden. Das entlarvt die ganze Fassade, fromme Fassade dieser geistlichen Elite. Und es ist nicht so, dass es plötzlich entsteht, sondern das war immer so, von Anfang an, als Jesus angefangen hat, dass sie versuchten, Jesus zu ermorden. Immer wieder lesen wir das. Ich mache ein paar Stellen. Markus 3, 2. Es heißt, sie, diese Personen, die Leiter, die geistlichen Leiter, lauerten auf ihn, ob er ihn, also einen Menschen am Sabbat heilen würde, auf dass sie ihn anklagen könnten. Und wir lesen weiter in diesem Kapitel, und die Schriftgelehrten und die von Jerusalem gekommen waren, jetzt kommen sie von der höchsten Stelle Jerusalem, um ihn einfach zu fangen, sprachen, er hat den Beelzebub, er hat den Satan und er treibt böse Geister mit Satan selbst. Das ist unglaublich. Jesus, sagt die Bibel, ist der einzige Mensch, der je existierte und keine Sünde tat. Es gibt keinen anderen. Wir sind alle hier Sünder. Und jetzt, er hat keine Sünde getan. Er hat nichts Unrechtes, nie gelogen. Er hat den Menschen wohlgetan. Er hat Gutes getan, geheilt. Und sie wollen ihn umbringen. Und sie steigern sich immer mehr in diesen Gedanken und Gefühle. Und wir lesen Markus 11, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchten ihn nämlich, denn das ganze Volk geriet außer sich über seine Lehre. Sie waren neidisch auf ihn. Seine Art und seine Frömmigkeit hat ihre leere Frömmigkeit entlarvt. Lass uns persönlich werden jetzt. Persönlich, jeder sieht für sich selber. Hast du etwas gegen jemanden? Bist du zornig über jemanden? Bist du neidisch über jemanden? Pass auf, dass diese Entwicklung einfach so lässt, bis eine Katastrophe in deinem Leben eintritt. Jesus warnt in der Bergpredigt vor Zorn und stellt Zorn fast ähnlich wie Mord als die Ursache von dem Mord. Vielleicht zitiere ich seine Worte. In Matthäus 5, 21 bis 22, er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ermorden. Wer aber morden wird, der wird dem Gericht verfallen. Ich aber, Jesus sieht nicht nur das Äußere, er sieht den Hintergrund, warum etwas entsteht. Ich aber, sagt er, sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Und wer aber zu seinem Bruder sagt, verächtlich, Racker, du Narr, du Idiot, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wir merken hier, Zorn, Neid dürfen wir nicht übergehen in unserem Leben. Wir müssen lernen, das zu bekennen und uns zu beugen. Und darf ich mal das sagen, die Bibel legt einen sehr großen Wert auf Bekenntnis, weil ohne Bekenntnis werden wir nicht frei. Und die Sünde wird uns isolieren, wenn wir sie nicht bekennen. Und wir steigern uns, und wir können uns alle so weit steigern, wie diese geistliche Elite. Und Hauptsache für sie, für diese Elite ist, dass keine Unruhe, kein Tumult entsteht, dass sie ihre Position erhalten, der Macht und der Herrschaft, dass sie keine Schaden erleiden, dass sie ihre Interessen und Vorteile behalten. Und man muss verstehen, am Passafest war die Einwohnerzahl wegen der Juden, die von überall kamen, war etwa das Fünffache. Und das war wie ein Pulverfass, das jeden Augenblick explodieren kann. Wo die Leute amok in ihren fanatischen Frömmigkeit, das gibt's, amok laufen können. Und das ist geschehen, 70 nach Christus ist geschehen, dass die Römer also Jerusalem und den Tempel zerstört haben. Diese geistliche Elite offenbar hat kein Empfinden für Wahrheit, für Recht, für Gerechtigkeit, für Liebe, für Barmherzigkeit, sondern es geht nur darum, dass sie die Macht und das Ansehen haben. Und darf ich mal das sagen, für uns als Christen, es gibt eine egoistische Frömmigkeit, wo ich, das Ich, der Ego im Mittelpunkt ist. So waren diese geistliche Elite, und wir müssen uns wirklich fragen, Herr Jesus, ist jeder von uns das fragen, Herr Jesus, was für eine Frömmigkeit habe ich eigentlich entwickelt? Ist das dir ähnlich oder ist es dieser geistlichen Elite ähnlich? Wir gehen jetzt von dieser ersten Gruppe der geistlichen Elite zu der zweiten Gruppe, die Apostel. 3 Jahre lang waren sie Tag und Nacht mit Jesus. Was für eine einmalige Chance. Wie wünsche ich, dass ich das einen Tag so erlebt hätte mit ihm. Was für ein Vorteil. Wie reagieren diese, ich will sie nennen, die christliche Elite, zu dieser Begebenheit, die jetzt vor unseren Augen geschieht? Und es heißt in Vers 3, als er in Bethanien war, in dem Haus Simon des Aussätzigen, kam, während er zu Tische lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl, mit echter kostbaren Nade hatte. Sie zerbrach die Flasche und goss es aus auf sein Haupt. Vielleicht ein paar Erklärungen. Bethanien ist ein Ort etwa 3 Kilometer von Jerusalem, am Fuß des Ölbergs. Und Jesus war oft in Bethanien bei seinen Freunden Martha, Maria und Lazarus, den er aus den Toten erweckt hat. Das war ein Zuhause für ihn. Er hatte kein Zuhause, er hatte nirgendwo einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und er genoss dort die Liebe und die Gastfreundschaft. Er, der Besitzer des Himmels und der Erde, hatte nichts und war angewiesen auf die Zuwendung seiner Freunde. Jetzt wird hier Simon der Aussätzige erwähnt. Wir wissen nichts über ihn. Vielleicht hat Jesus ihn mal geheilt. Vielleicht gehört das Haus, wo Martha, Maria und Lazarus wohnten, gehörte ihm. Es ist es sekundär, egal, zweitrangig, ändert die Bedeutung gar nicht, hat keinen Einfluss auf die Auswirkung. Und was jetzt geschieht, ist äußerst wichtig. Eine Frau, hier umbenannt, in Johannes 12 haben wir die Parallele, das ist Maria, die Schwester von Lazarus. Es gibt auch eine andere Gelegenheit von einer Frau, angeblich eine Prostituierte, die das macht. Aber hier scheint es, dass Maria ist. Und diese Frau, diese Maria, kommt mit einer Salbe in einer Flasche mit einem langen Hals, bricht diesen langen Hals und gießt das, die Salbe auf den Kopf Jesu. Und jetzt natürlich kommen die Reaktionen. Es ist immer so, liebe Freunde, wenn wir was hören oder sehen, dass wir in unserem Herzen das bewerten. Es ist immer so. Positiv, negativ, je nachdem, wie wir sind. Und da kommen heftige Reaktionen. Im Vers 4, es waren einige bei sich selbst unwillig, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Diese sind die Apostel, die so reagieren und die reden von Verschwendung. Ich frage euch, können wir etwas an Jesus verschwenden? Alles gehört ihm. Alles, was wir ihn tun, ist keine Verschwendung, sondern eine Anbetung, eine Bewunderung, eine Liebe zu ihm. Und dann sagen sie hier, denn diese Salbe, sie begründen das pragmatisch, ökonomisch, wirtschaftlich. Sie sagen, denn diese Salbe hätte für mehr als 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben werden können. Wir müssen verstehen, was 300 Dinare bedeuten. Der durchschnittliche Lohn, damals ein guter Lohn, für einen Tag war ein Dinar. Das sind 300 Dinare. Das heißt, wenn wir die Feiertage rausnehmen, das ist ein Jahresgehalt. Und wenn wir heute ein sehr bescheidener Monatsgehalt von 3.000 Euro nehmen, dann ist diese Salbe nach unseren heutigen Werten 36.000 Euro wert. Liebe Freunde, wenn ich das so jetzt sage euch, ich sage, oh, es ist wirklich Verschwendung. Aber für Jesus ist es nichts Verschwendung. Man hätte das den Armen geben können. Und dann hätte es was genützt, anstatt das auf Jesus zu gießen. Und wir wollen diese Reaktionen der 12 Apostel näher betrachten. Wir wundern uns. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, wie wir unterschiedlich als Christen Dinge, Geschehnisse, Worte bewerten können. Man wundert sich. Wieso ist der eine in dieser Richtung extrem und der andere in diesem? Gegensätzlich. Und wir sehen, wie diese geistliche Elite der Christen, die 12 Apostel, die Frau überfallen. Diese arme Frau, die Jesus liebt und will ihre Dankbarkeit, ihre Hingabe, ihre Bewunderung, ihre Loyalität bekunden. Und ich möchte die Stelle aus Johannes Evangelium Kapitel 12 ab Vers 3 lesen. Johannes Kapitel 12 Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Es sagt nun einer von seinen Jüngern, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn verraten sollte. Warum ist diese Salbe nicht für 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben? Es sieht so aus, als wenn Judas die Initiative und diesen Gedanken einfach vom Stapel ließ. Und wir lesen weiter in demselben Kapitel, dass Judas sagte dies, aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb und die Kasse hatte und trug, was eingelegt worden ist. Er hatte die Kasse, er war der Finanzminister von der Gruppe von den 12 Aposteln. Ich möchte nur einfach euch sensibel dafür machen, wie oberflächlich wir manchmal gewisse Dinge beurteilen. So oberflächlich. Wir sehen das Äußere und sind sehr beeindruckt. Anstatt dass wir uns wie die Christen in Berea, das ist auf der zweiten Missionsreise von Paulus, in Apostelgeschichte 17, es heißt von ihnen, diese waren edler als in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort und untersuchten täglich in den Schriften, ob sich dies so verhält. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen alles, auch wenn Paulus predigt, müssen wir alles untersuchen, ob das mit den Heiligen Schriften, mit der Bibel, Alten und Neuen Testament übereinstimmt. Und dazu müssen wir in der Bibel zu Hause sein. Überlegt euch mal, wie viel Zeit ihr für das Essen braucht und wie viel Zeit ihr für das Wort Gottes nehmt. Und das ist die größte Schwachheit meines Erachtens der Gemeinde weltweit, dass die Christen nicht fähig sind, Geschehnisse, Worte und Dinge zu beurteilen, geistlich zutreffend zu beurteilen, weil die meisten Christen nicht in der Bibel zu Hause sind. Und ich möchte das sagen, vielleicht liest du in der Bibel. Und ich frage, was für einen Umgang hast du mit der Bibel? Was wir authentisch über Jesus erfahren können, kann nur von der Bibel kommen. Und ich frage dich, wie du die Bibel liest, ob du das unter einem Pflicht, unter einem Gesetz, ich muss die Bibel lesen, oder du, wie der Psalmist in Psalm 119, erfährt, welche beglückende Sache es ist, Gottes Wort zu lesen und wie dann Jesus, der Heilige Geist, Gott zu uns durch dieses Wort redet. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr die Bibel lest. Und ihr sagt, Herr Jesus, ich lese dein Wort jetzt. Ich bitte dich, lass mich erfahren, welches Glück, welche Freude das mir gibt. Und diese Unwissenheit und Unvermögen, Dinge geistlich zu beurteilen, öffnet Tür und Tor für alle mögliche Verführung. Für alle Scharlatane, für alle diejenigen, die meinen, sie sind es. Und das gilt sogar für die Apostel. Denn sie haben das nicht richtig beurteilt, weil Jesus nachher sie absolut und total widerspricht. Wir merken, wie nicht nur die geistliche Elite der Juden war daneben, sondern unsere 12 Aposteln waren total daneben in der Beurteilung dieses Geschehens, dieser Salbung von Jesus. Wir haben die Elite der Juden gesehen, wir haben die Elite der Christen gesehen. Beide waren total daneben. Natürlich nicht so schlimm, die Aposteln waren nicht so schlimm wie die erste Gruppe. Und jetzt sehen wir die dritte Gruppe, diese arme, unbenannte Frau in diesem Text. Und ich bewundere diese Frau, weil sie hätte sich verteidigen können. Sie sagt kein Wort. Sie wartet. Sie wartet, bis Jesus was sagt. Und wenn er das nicht tut, ist sie glücklich, dass sie das für Jesus gemacht hat und ihre Liebe ihm bezeugt hat. Und Jesus verteidigt sie. In Vers 6, lass sie, was macht ihr Mühe? Lass sie gefälligst in Ruhe. Ihr habt keine Ahnung, was los ist. Ist das so gesetzlich? Ist das so oberflächlich? Ihr kennt das Wort Gottes nicht. Warum kritisiert ihr sie? Seid ihr besser etwa? Es ist völlig unberechtigt, was ihr macht und wie ihr die Lage beurteilt. Und liebe Freunde, wenn Jesus sowas sagt, welche Ehre ist das für diese Frau? Ach, dass wir lernen zu schweigen und Jesus zu überlassen, dass er uns verteidigt. Und wenn er das nicht tut, dass wir unsere Liebe ihn bezeugen, auch wenn wir darunter leiden, was andere über uns sagen. Und vielleicht noch etwas. Gott hat Werke für uns als Christen vorbereitet, dass wir in ihnen leben. Und Jesus sagt, die Armen habt ihr alle Zeit, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Bald wieder gekreuzigt. Und mit dieser Aussage will er nicht sagen, dass wir nicht die Armen helfen, sondern im Gegenteil, die Christen und die Gemeinde sollen die Armen helfen, wie Jesus es gemacht hat. Er hat allen geholfen. Er, der Schöpfer und Besitzer des Universums und alles, was drin ist, wird arm, um unsertwillen, damit wir durch seine Armut reich werden. Und er sagt hier etwas Unglaubliches. Er sagt im Vers 8, sie tat, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesagt. Mehr geht es nicht. Sie hat ihm nichts vorenthalten. Das Teuerste, das Beste, das Liebste hat sie zu seinen Füßen gelegt. So wie Abraham, der Vater der Gläubigen, seinen liebsten Sohn Isaak, Gott nicht vorenthalten. Jesus konnte über alles bestimmen, was sie ist und was sie hat. Und dann noch etwas. Er sagt, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zum Begräbnis. Ihr wisst, dass diese zwei, die mehrere Frauen, Maria Magdalena und die andere Maria und Salome, kamen früh zum Grab. Die wollten den Leib Jesu salben, die haben Salben gekauft und so weiter. Aber es war zu spät. Diese Frau war die einzige Frau, die Jesus zum Begräbnis gesalbt hat. Und jetzt kommt eine unbegreifliche Aussage Jesu, was das Evangelium bewirken soll. Und er sagt im Vers 9, der Herr Jesus sagt im Vers 9, aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Jesus verwendet hier seine berühmten, wahrlich, ich sage euch, so ist es, Amen, so ist es und so soll es sein und so ist es best. Egal, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, auch heute in Ettenheim, soll man davon reden, was diese Frau gemacht hat, zu ihrem Gedächtnis. Es geht darum, dass das Evangelium, liebe Brüder und Schwestern, dass das Evangelium die völlige Hingabe, unsere völlige Hingabe für Jesus bewirkt und dass wir ihm nichts vorenthalten, sondern sagen, Herr, hier bin ich. Das ist das Beste, was ich machen kann. Dass ich mein Leben mit allem, was ich bin und habe, dir zu deinen Füßen unter deiner Herrschaft stelle. Und welche Ehre seit 2000 Jahren wird dieser Frau erwiesen, dass ihr Name mit der Verkündigung der guten Nachricht des Evangeliums verknüpft wird. Ihn zu lieben, Jesus Christus zu lieben, ist das absolut Größte, was du und ich haben können in diesem Leben. Es gibt nichts, was vergleichbar wäre, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und die ihn lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Amen. Ja, wir wollen das Lied singen: Jesus Christus starb für mich.